Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Nina Reitmeier weiter aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmür. Heute die 6. von 13 Folgen. Bei der feuchtfröhlichen Feier im Hof hat sich Wanda von den anderen Frauen überreden lassen, Adam Ezra eine WhatsApp zu schreiben und dabei unter Alkoholeinfluss möglicherweise etwas zu dick aufgetragen. Jedenfalls hat er, anders als erhofft, nicht sofort geantwortet. Kein Wunder, denkt Wanda ernüchtert. Adam ist bekannter Schauspieler, ein Star. Sie hingegen hat kaum noch Geld für die Miete. Von diesen prekären Bedingungen ahnt er allerdings nichts. Auch das Kind verheimlicht Wanda ihm aus Scham und aus Angst. Wie frei sind wir wirklich? Welche Chancen bietet oder verwirrt uns allen unsere Herkunft? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman von Sarah Gmür. Immer wieder rebelliert Wanda, aber kann sie es schaffen?
Meine Oberschenkel sind voller Striemen vom Gebüsch, aber ich spüre keinen Schmerz, so wie Ming. Der Alkohol im Körper wird immer schwerer. Das Display bleibt schwarz. Die Kippen gehen aus. Wir trinken die letzten Flaschen leer. Ich hätte ihm nicht schreiben dürfen. Es war ein Fehler. Ich bin nicht frei. Niemand ist frei. Es entscheiden immer die anderen, was man wert ist. Egal, was man sich einredet, wir sind alle Opfer. Ming geht hoch und vergisst den Kinderwagen im Hof. Wir laufen ihm mit den Zwillingen hinterher. Wir halten zusammen. Wir sind alles, was wir haben. Mings Typ schläft wie ein Assi auf dem Sofa. Sie muss ihn rausschmeißen. Allein kriegt man es irgendwie hin. Aber wenn im Hintergrund die ganze Nacht die Sportschau auf voller Lautstärke läuft, dann hilft auch Valium nicht mehr. Dann dreht man irgendwann durch und schüttelt die Babys so heftig, damit endlich jemand kommt, der den Fernseher ausmacht. Ich werde von einer WhatsApp und einem Scheißgefühl geweckt. Die Geister, die man rief und so. Mir tut alles weh. Es ist nie gut, wenn man Alkohol mit Langeweile puncht. Die Nachricht ist von Adam. Er hat nur ein Wort geschrieben und auch erst heute Morgen. Er hat einfach nur Kino geschrieben. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich wurde seit Jahren nicht mehr ins Kino eingeladen. Wahrscheinlich noch nie. Ich dachte, das machen nur Teenies in amerikanischen Filmen, die zu Hause nicht knutschen dürfen. Eileens Mama bringt Elektrolyte aus ihrer Kinderapotheke vorbei. Eigentlich gibt man das Pulver Kindern bei Durchfall, aber es hilft auch gegen Kater. Sie sieht überraschend frisch aus. Nur ihre Stimme ist heiser. Hätte ich mal auf Ming gehört. Ich rühre die Elektrolyte an und zeige ihr Adams WhatsApp. Mashallah, ruft sie. Sie findet Kino romantisch, nicht so abgehoben und so. Vielleicht sei er doch in Ordnung, sagt sie. Ich antworte Adam mit einem Herz-Emoji und er schickt mir eine Einladung zu seiner Filmpremiere. Filmpremiere? Fragt Eileens Mama. Das soll ein Kinodate sein? Sie schüttelt den Kopf. Das sei ja mal überhaupt nicht romantisch, null persönlich. Das sei nicht mal ein richtiges Date. Das sei nur Promo für seinen Film. Sie habe es ja gleich gewusst. Und ob das überhaupt erlaubt sei? Letzte Woche gefühlt noch alles zu und jetzt Remi-Demi oder was? Ich lasse sie reden. Hätte sie sich mal impfen lassen, hätte sie sich nicht ständig testen müssen. Sie ist bloß eifersüchtig. Sie war noch nie auf einer Premiere. Weiter als in CineStar am Alexanderplatz kam sie noch nie. Und von dem Abend erzählt sie heute noch. Ladies Night, wie ein Junggesellinnenabschied, nur ohne Braut. Das war's. Mehr kommt nicht mehr. Ich koche uns Kaffee. Ich bin wie auf Drogen. Ein Cocktail aus Elektrolyten und faserigem Restalkohol. Ich brauche keine 3 Dates, um mich zu verknallen. 3 Dates sind was für Angsthasen. Scheiß auf Frank. In Zukunft werde ich den Vordereingang nehmen. Über den roten Teppich. Ich brauche keinen Frank, der mich durch die Küche auf halbgeile Partys und Premieren schleust, an denen es nichts umsonst gibt und man sich sogar das Wasser an der Kinokasse selbst kaufen muss. Das hier ist eine andere Liga. Hollywood. Auf der Einladung steht Black Tie. Für die Frauen bedeutet das bodenlanges Abendkleid und für die Männer Smoking. Mein Leben hat auf einmal nicht mehr in einem Koffer Platz. Ich bräuchte einen ganzen Theaterfundus voller Kostüme, um was Passendes zu finden. Eileens Mama macht sich eine Kippe an. Ich solle im Hochzeitskleid meiner Mutter gehen, sagt sie und verschluckt sich dabei am Zigarettenrauch. Das Kleid ist ein Running Gag. Meine Mutter hat's 3 oder 4 Mal in dem Kleid geheiratet und bewahrte es heimlich auf für den Fall, noch ein weiteres Mal zu heiraten. Das Kleid ist ihr Erbe. Es liegt unten im Keller, luftdicht verpackt. Es sah an ihr nie wirklich wie ein Hochzeitskleid aus. Dafür rauchte sie zu viel. Die Kellerabteile sind Bretterverschläge mit Scharnieren und Schlössern. Als ob es hier irgendwas zu klauen gäbe. Die Leute lagern Weihnachtsschmuck, den sie jedes Jahr an die Fenster hängen, Osterdeko und Tapetenreste aus Kupfer und Arsen, tun aber so, als würden sie irgendwelche Schätze bunkern. Nicht mal geschenkt würde man den Schrott nehmen. Der Nachlassverwalter hat längst einen Deal mit einer Entrümpelungsfirma aus Marzahn. Es kommt alles auf den Sperrmüll. Die trennen nichts. Auch mein Onkel hat seine Sachen noch im Keller stehen, als würde er noch hier wohnen. Angeblich hat hier unten mal jemand gehaust. Im Gang liegt noch ein halbes Zelt rum und über dem Abflussrohr in der Ecke hängen dreckige Socken. Niemand fasst sie an. Alle warten, bis im Winter das Wasser gefriert, das Rohr platzt und ein Wasserschaden den ganzen Müll wegschwemmt. Ich muss das halbe Kellerabteil ausräumen, um an das Kleid zu kommen. Es ist ganz hinten, fast vergessen, riecht aber immer noch nach ihr. Eileens Mama sagt, es bringe Unglück, ein Hochzeitskleid anzuziehen, wenn man gar nicht heiratet. Als ob sie irgendeine Ahnung von Glück hätte. Meine Mama wäre stolz auf mich. Sie hätte sich so einen Mann wie Adam niemals entgehen lassen. Sie hätte sich für so einen Mann zu Boden geworfen. Und falls er mich dann irgendwann verlassen hätte, hätte sie gelitten wie ein Hund und ich hätte meine Mutter trösten müssen, als ob sie diejenige wäre, die verlassen wurde. Eileens Mama steht hinter mir und macht mir den Reißverschluss am Rücken zu. Das Kleid ist meine Rettung. Es passt wie maßgeschneidert. Voila, Habibi, lacht sie. In diesem Kleid brauchst du nie wieder ein Portemonnaie. Der Spruch könnte von meiner Mutter sein. Er klingt ganz nach ihr. Vielleicht ist sie auch gerade hier und schaut uns zu. Ich laufe mit dem Hochzeitskleid meiner Mutter über den roten Teppich. Mit dem goldenen Bändchen am Handgelenk sehe ich aus wie eine von ihnen. Und mir sieht keiner mehr an, dass ich in einer überfüllten S-Bahn hergefahren bin und immer noch nicht weiß, wie ich die scheiß Miete bezahlen soll. Der Teppich ist umsäumt von Fotografen, die im Schatten der Scheinwerfer auf die Stars lauern. Adam geht nicht an sein Handy. Ich mische mich unter die Leute und halte Ausschau nach ihm. Ich stehe hohlwangigen Models und alterslosen, mit Hyaluron weich gezeichneten Fernsehgesichtern im Weg. Alkohol hilft. Ohne Adam bin ich unsichtbar. Neben ihm wäre ich es auch. Ich trinke Champagner wie Wasser und laufe den Häppchen hinterher. Am Eingang wird es laut. Nach und nach gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Films über den Teppich. Die Fotografen rufen hysterisch ihren Namen und zerfleischen sich gegenseitig für einen Blick in die Kamera. Sie brauchen ein Schulterlächeln, Brüste, irgendwas, was sich verkaufen lässt. Ich sehe Adam nur von Weitem. Er trägt einen nachtblauen Smoking und verschwindet nach den Fotos hinter irgendwelchen Türen und Absperrungen. Von wegen knutschen. Vielleicht hatte Eileens Mama doch recht und das ist gar kein Date. Frank ist auch hier. Er grüßt mich scheißfreundlich und dreht sich gleich wieder seiner Begleitung zu. Er hat noch immer nicht auf meine Mail reagiert. Er weint mir keine Träne nach. Vor der Damentoilette stehen Frauen an, als gäbe es etwas geschenkt. Ich stelle mich dazu. Allein auf so einer Veranstaltung wirkt man irgendwie verloren. In der Schlange falle ich nicht auf. Alle drängen sich vor den Spiegel, um sich Schulter an Schulter die Lippen nachzuziehen. Kein Mindestabstand, keine Hygieneauflagen. Alle sehen nur sich. Kaltschnäuzig und blutleer. Nur eine lächelt mich an. Das Hyaluron wölbt ihre dünne Haut unter den Augen und das Botox nimmt dem Lachen die Fältchen. Ich lächle zurück. Sie sagt, sie mag mein Kleid, sie kenne sich aus. Sie habe Modedesign studiert, damals in Weißrussland. Französische Spitze und blasser Tüll seien zeitlos. Zeitlos wie sie selbst, lacht sie. Vor den Toiletten wartet ihr Mann. Er ist einen Kopf kleiner als sie und nennt sie die Regierung. Bestimmt haben sie sich im Internet kennengelernt. Sie heißt Halina und er Wilhaus. Im Saal setzen sie sich zwei Plätze neben mich und er grüßt jeden, der vorbeiläuft. Er ist der Einzige, der keine Maske aufsetzt. »So weit kommt's noch«, lacht er und dreht sich wieder dem Eingang zu. Das Kino wird immer voller. Nur der Sitz neben mir bleibt leer. Am liebsten würde ich aufstehen und gehen. Der Film dauert 180 Minuten. Adam spielt eigentlich sich selbst. Seit dem Erfolg von Russisch Koks wird er nur noch für solche Rollen besetzt. Charismatisch, charmant, witzig, aber auch mit einer dunklen Seite. Alle stehen drauf. Es werden immer die 3, 4 gleichen Schauspieler besetzt, immer die gleichen Gesichter, egal welcher Film. Die Frauen hingegen werden wie Pornodarstellerinnen ausgetauscht und haben nicht mal Namen. Wellhaus kommentiert jede Szene und hält nicht mal beim Abspann den Mund. Das Publikum klatscht sich das Blut zurück in die eingeschlafenen Hände. Das Saallicht geht an. Die Schauspieler werden nach vorn gebeten. Adam geht als Letzter auf die Bühne und sieht aus, als hätte er bis eben geschlafen. Blumensträuße werden überreicht. Der Regisseur bedankt sich bei 1000 Leuten und hält eine Laudatio auf den Produzenten. Ich brauche einen Moment, bis ich checke, dass ich aufstehen und Wellhaus durchlassen muss. Er läuft mit weit ausgebreiteten Armen zur Bühne und umarmt jeden, der ihm im Weg steht. Im Foyer überrennen die Leute die Bar und vor den Klos bilden sich wieder endlose Schlangen. Typen koksen auf der Damentoilette und vorne, wo die Fotografen standen, drängen sich die Leute vor die Sponsorenwand, um auf dem verwaisten Teppich Selfies für Instagram zu schießen. Adam kommt lachend auf mich zu und meint, er habe mich fast nicht erkannt. Und bevor ich fragen kann, wo er war, sagt er, komm, lass uns gehen. Ich folge ihm wie in Trance durch die Menge. Endlich passiert was. Der Eingangsbereich wurde während des Films zu einer Lounge umgebaut. Auf der Tanzfläche tummeln sich Schauspielerinnen und Prominente, darunter auch welche ohne Bändchen, die sich durch den Seiteneingang am Catering vorbeigeschlichen haben. Spitzenköche kochen auf offener Flamme. Wir laufen den Gang ganz nach hinten. Er steigt über die Absperrung und reicht mir die Hand. Wir gehen die Treppe hoch. Bis ganz nach oben in einen leeren Kinosaal. Im schwachen Licht der Notbeleuchtung liegt seine Jacke über den Kinosesseln und daneben eine Sporttasche. Er sei eingepennt, sagt er. Ich wollte mich nur kurz hinlegen. What? Lache ich. Du schläfst, während unten dein Film läuft? Ich mach's wieder gut, sagt er. Versprochen. Und zieht sich dabei vor mir um. So beiläufig, als ob es nichts wäre. Ich schaue nicht hin und sehe trotzdem alles. Er nimmt die Fliege ab, löst den Kummerbund um den Bauch und zieht das Hemd aus. Er stopft alles in die Sporttasche und grinst. Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert? Sag nichts, lache ich. Und sag auch nichts zu meiner WhatsApp. Okay, lacht er. Und ich habe keine Ahnung, was er denkt, wenn er nichts sagt. Und ich weiß nicht mal, über was genau er lacht. Aber irgendwie mag ich, dass er eingepennt ist, als unten sein Film lief. Er gibt einen Scheiß auf das ganze Getue. Wenn er nicht so berühmt wäre, wäre er voll mein Typ. Er nimmt meine Hand und während unten alle noch feiern und hoffen, Adam noch kurz die Hände schütteln zu können, laufen wir über die gesperrte Treppe zum Hinterausgang und steigen vorn an der Straße in ein Taxi. Es ist irgendwas nach Mitternacht. Wir fahren nach Kreuzberg. Adam erzählt von einer Party in einer ungenutzten U-Bahn-Station, irgendwo unter dem Moritzplatz, wo sich niemand für Schauspieler interessiert. Eigentlich habe ich für heute genug erlebt. Eigentlich könnte ich jetzt nach Hause gehen und zufrieden einschlafen. Aber ich höre sicher nicht auf, wenn es am schönsten ist. Die weiße Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle riecht nach Hotel, meine Haare nach Rauch. Adam ist schon weg. Er musste früh raus zu irgendwelchen Presseterminen und ist erst nachmittags wieder zurück. Er meinte, ich solle ausschlafen und mir das Frühstück aufs Zimmer bestellen. Ich solle mich wie zu Hause fühlen, hat er gesagt. Ich rutsche auf seine Bettseite. Ich spüre ihn noch überall, als wäre er noch hier. Und solange ich nicht aufstehe, ist es noch nicht vorbei. Man kann vom Bett aus den Fernsehturm sehen. Von hier aus kann man alles erreichen. Das Zimmer ist größer als meine Wohnung. Auf dem Couchtisch steht der mächtige Blumenstrauß aus Pfingstrosen und Eukalyptus von gestern Abend und eine Flasche Tétanger, eine Aufmerksamkeit des Hotels. Auf dem Boden liegt die Sporttasche mit dem Smoking neben dem Hochzeitskleid meiner Mama. Ein Hotelzimmer in der eigenen Stadt, alles auf Produktionskosten. Das wird mir zu Hause niemand glauben. Ich bleibe liegen, bis mich das Housekeeping aus dem Bett klopft. Das schummrige Badezimmer aus Marmor ist warm wie ein Dampfbad. Es regnet von der Decke. Ich stehe mit offenem Mund unter der Dusche und meine Haut absorbiert jeden Tropfen. Als wüsste mein Körper, dass das alles nicht mir gehört und vorbei ist, sobald ich aus der Tür bin. Meine Welt wartet draußen hinter dem mintgrünen Vorhang auf mich. Und ich könnte schwören, dass der Vorhang nachts noch rosa war und meine Narbe im Dunkeln unsichtbar. Ich würde am liebsten bis abends bleiben, einfach auf ihn warten. Ich kenne sowas nur aus Popsongs. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich schreibe ihm einen Zettel und ziehe mich an. Beim Rausgehen habe ich das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Und bevor die Tür endgültig ins Schloss fällt, stoße ich sie wieder auf, gehe zurück ins Zimmer, nehme die Blumen aus der Vase und wickle das abgeschnittene Ende in eine weiße Stoffserviette ein. Adam wird die Blumen nicht vermissen. Ihm wird wahrscheinlich nicht mal auffallen, dass sie weg sind. Im Lift zähle ich die Stockwerke runter. Vom 6. Stock bis zum Empfang. Es ploppen Bilder von letzter Nacht auf, als wäre ich in einer Zeitmaschine. Ich versuche, sie festzuhalten, doch sie rauschen an mir vorbei, als wäre alles nicht wirklich echt. Ich weiß so gut wie nichts über Adam. Das meiste ist geraten. Ich weiß eigentlich nur das, was auf Wikipedia steht. Vater aus Frankreich, Mutter Deutsche. Geboren in München, aufgewachsen in Toulon, Scheidungskind, mit 17 zurück nach Deutschland. Nie eine Schauspielschule besucht, aber eine ewig lange Filmografie. Um mehr über ihn zu erfahren, muss man die anderen fragen. Ming meinte, man kenne ihn sogar in China. Jeder hat eine Geschichte, ein Gerücht, irgendwo mal was gehört. Mal heißt es, er sei schwul, dann wieder, er habe an der Côte de Provence ein Weingut gekauft und man habe ihn rotzevoll aus den Reben ziehen müssen. Zu Hause wartet Kali auf mich. Sie hat bei Aline geschlafen und streitet sich mit ihr wegen eines kaputten Keks. Kinder mögen keine kaputten Kekse und feilschen um jeden Krümel. Die Blumen aus dem Hotel sind für Aileens Mama, die schon morgens um 11 in der siedenden Küche steht und Köfte in Butterschmalz brät. Sie hat heute Geburtstag und will nicht feiern, hat aber alle eingeladen, die sie kennt. Im Hof steht eine Bierzeltgarnitur voller Essen und Softdrinks. An jedem Platz liegt ein Gastgeschenk wie bei einem Kindergeburtstag. Hat sie im Internet geschossen, sagt Aileens Mama und flüstert auch gleich den Preis hinterher. Sie kauft antizyklisch, um Geld zu sparen, aber am Ende gibt sie mehr aus. Es ist alles so günstig, man muss es einfach kaufen. Aileen nennt jede Frau Tante und wischt sich angewidert die feuchten Wangenküsse von den Backen. Die Kinder holen die Heliumballons von den Ästen und lassen sie fliegen wie Hochzeitstauben. Sie rennen ihnen hinterher und sobald das Essen auf dem Tisch ist, stürzen sie sich auf die Hackfleischbällchen und stopfen sich die Backen voll. Aileen trägt ein glitzerndes Diadem im Haar und fragt mit großen Disney-Augen und vollem Mund nach dem Geburtstagskuchen. Aileens Mama braucht man das nicht zweimal zu sagen. Sie rennt zurück in die Küche und kommt mit einer Torte aus purem Zuckerguss wieder raus. Sie blüht auf, wenn sie mit dunklen Flecken unter den Achseln die Leute bedient. Wir trinken süßen Sekt aus Pappbechern und ich erzähle vom Hotelzimmer mit Blick auf den Fernsehturm. »Den sehen wir von hier auch«, sagt Aileens Mama. Ich bereue, ihr den Blumenstrauß geschenkt zu haben. Wahrscheinlich kann sie nicht mal von Tankstellenblumen unterscheiden. Sie hat hier alles, was sie braucht. Und ich scheine die Einzige zu sein, der das nicht reicht. Und ganz egal, wie viel Becher Pfirsichsekt ich trinke, die Gegend wird nicht besser und die anderen auch nicht schöner. Die Kinder lecken sich gegenseitig die Sonnencreme vom Gesicht. Esther steht daneben und findet, sie müssten ihre eigenen Erfahrungen machen. Sie schwärmt von Pockenpartys. Kinder bräuchten keine Impfungen, sagt sie. Ein gesunder Körper könne alles ab. Aileens Mama nickt. Man müsse selbst denken. Es sei eh alles von Bill Gates eingefädelt. Dem ist es scheißegal, ob du dein Kind impfst, sage ich. Der hat genug Kohle, der braucht dich nicht. Hab mal gelesen, dass, egal wo er gerade steht, er sich alles kaufen kann, was er sieht. Das kann ich auch, sagt Eileens Mama. Ich stell mir einfach in einen 1-Euro-Shop und kaufe alles, was ich sehe. Sie berlinert schon wieder, die Tanten lachen, die Hitze drückt. Wir falten das Geschenkpapier, das auf dem Tisch liegt, zu Fächern und wedeln uns Luft zu. Der Nazi mache es eigentlich richtig, sagt Esther. Wir müssten die Fenster auch verkaufen. Die Vorhänge seien ja eh den ganzen Tag zugezogen. Ming beugt sich über den Tisch und sagt, er würde sie mittlerweile sogar grüßen. Der Nazi? Sie nickt. Ich hoffe, du grüßt nicht zurück, sage ich. Sie fickt sich wenigstens nicht hoch, zischt Esther. Sie meint es nicht so, sagt Eileens Mama. Doch, meine ich, sagt Esther. Tust du nicht? Doch, tue ich, sagt sie und erzählt, ich würde gar nicht auf Adam stehen und sowieso alles tun, um hier wegzukommen. Wilhaus lädt zum Koi-Essen ein. Wassergrundstück in Steglitz-Zehlendorf, abgeschirmt von 100-jährigen Bäumen mit weißen Stehtischen und Liegestühlen auf sattgrünem englischem Rasen, als wäre das Leben eine einzige Cocktailparty. Die Gäste alle Arschlöcher, hat Adam gesagt, doch mit seinem halboffenen Hemd und dem Sakko sieht er aus wie einer von ihnen. Wilhaus läuft mit ausgebreiteten Armen auf uns zu und ruft schon von Weitem, oder habt ihr etwa Angst? Wir bekommen eine Hausführung durch die Jugendstil-Villa. Unbewohnte Zimmer mit üppigen Gardinen und verstaubten Fernsehern in jeder Ecke. Liebloser Reichtum. Sie haben einen russischen Einrichtungsstil, überladen mit Prunk und Pomp. Und eines Tages kauft sich Wilhaus seinen Adelstitel und adoptiert Adam. Graf von Wilhaus mit Familienwappen auf dem Briefkopf oder so. Die Zimmer haben Namen. Den Weinkeller im Souterrain nennt er seinen Bunker und macht beim Vorbeigehen eine Flasche Schatzhofberger Riesling auf. Daneben sind der Fitnessraum und die Sauna. Seine Banja, sagt er. Er habe schon alle hier gehabt. Wichtige Dinge bespreche er nur in der Sauna. Er lasse sich später noch auspeitschen, sagt er, und zeigt dabei auf die eingeweichten Birkenzweige. Halina kommt dazu. Ihre tiefliegenden Augen sind klein und schwarz, wimpernlos und kaum gealtert, wie von einer Fledermaus. Sie zeigt mir die Küche mit Blick auf den See. Sie hat 1000 Angestellte, kocht aber selbst. Sie lasse sich doch nicht vergiften, lacht sie, und filettiert mit einem scharfen Messer die Koi-Filets. Frisch vom Züchter für 7.000 Euro das Stück. Ich frage, ob ich helfen könne. Sie zögert kurz. Ich sei die Erste, die helfen wolle. Kein anderer Gast habe jemals eine Hilfe angeboten. Ich sei bestimmt keine Deutsche. Deutsche Frauen seien faul und würden nie kochen. Sie drückt mir den Chinakohl in die Hand. Ich solle den Kohl der Länge nach halbieren und in hauchdünne Julienne schneiden. Draußen stehen hochgezüchtete Models um Adam und buhlen um seine Aufmerksamkeit. Halina folgt meinem Blick auf die Veranda. Sie fragt, woher ich Adam kenne, und bevor ich antworten kann, sagt sie, ich solle mir in den Finger schneiden. Nicht gefährlich tief, aber tief genug, dass es blute. Männer bräuchten Drama, und manchmal müsse man ein bisschen nachhelfen. Keine Ahnung, ob sie das ernst meint. Ihr Gesicht ist eine Botox-Maske, hinter der sich ein schiefes Lächeln versteckt. Sie zeigt mit der Messerspitze auf die schwarzen Muster der Kois. Die Zeichnungen stünden für Glück und Erfolg. Erfolg sei sexy, und sie bedauere die Frauen, die sich den ganzen Tag um ihre Belger kümmern müssten. Sie hebt ihr Glas und trinkt auf die Freiheit. Auf die Freiheit, wiederhole ich. Sie zwinkert mir zu und sagt, Kinder würden nur alt und hässlich machen und die Vlagalische sei dann auch kaputt. Das Kohlmesser rutscht mir aus der Hand und ich schneide mir in den Finger, tief bis an die Sehne. Doch ich verliere keinen Tropfen Blut, als wäre ich aus Stein. Wilhausabende sind legendär. Nicht wegen dem Koi und dem Chinakohl. Die Gäste wollen ein Stück vom Kuchen, vom großen Wilhauskuchen. Jeder hier weiß, dass er an so einem Abend gerne mal Rollen vergibt und per Handschlag Verträge abschließt. Seine Freunde sind Männer mit Weinsteinblick, die sich zum 100. Mal seine Geschichten anhören. Immer die gleichen Sprüche über das jämmerliche Leben der Kois, die angeblich keinen Magen haben. Er sei nun mal ein Bauchmensch, sagt er und streicht sich dabei zärtlich über das gespannte Hemd, das zwischen den Knöpfen auseinanderklafft. Die Männer klopfen ihm auf die Schulter und ihre steril schönen Begleitungen stehen gelangweilt daneben und hoffen, endlich entdeckt zu werden. Auch ihnen läuft die Zeit davon. Noch ein paar Jahre, dann ist es vorbei. Zwei Hausangestellte servieren den Fisch. Die Frauen essen nur mit den Augen, als hätten sie keinen Magen, wie die Kois. Wilhaus erzählt von seinem Chalet in der Schweiz und holt neue Flaschen aus dem Bunker. Ein Klassiker, sagt er und stößt mit einem Chateau Lafite Rothschild auf die Geschäfte an. Schwierige Zeiten seien schon immer gut für Zocker gewesen. Goldgräberstimmung, nennt er es. Angeblich soll sein Gold mehr wiegen als er selbst. Das sei der Deal mit seinem Arzt. Sein Gold ist sein BMI. Das sei wie bei Frauen. Die Proportionen müssten stimmen, das Verhältnis. Aber er sei ein Fuchs, lacht er. Je fetter er werde, umso mehr Kohle werde er machen. So einfach, nicht andersrum, nicht er. Er winkt einen Mann in einem maßgeschneiderten Anzug zu sich. Sein wichtigster Mann, wie er sagt. Dr. Mohammadi, Chefarzt einer Privatklinik und sein Hausarzt. Mohammadi sieht für sein Alter ungewöhnlich gut aus und erzählt, dass seine Arzt-Patienten-Beziehungen länger dauern würden als jede Ehe. Ein Arzt sei wie ein Friseur oder ein Bankier. Habe man einmal den richtigen gefunden, würde man nicht mehr wechseln. Halina schenkt Wodka nach. Wir trinken auf die ewige Schönheit, auf enge, vlagalische, und mit dem Glas in der linken Hand stößt sie auf die Liebe an. Für jedes Glas gibt es einen neuen Grund. Um Wilhaus wird es laut. Er beschimpft einen Typen, der eine auffällige Uhr am Handgelenk trägt. Die Uhr sei viel zu hoch und die Krone zu groß für eine echte Rolex. Er solle sie ausziehen und im See versenken. Der Typ mit der Uhr schüttelt den Kopf. Er werde seine Uhr ganz bestimmt nicht in den See schmeißen. Das sei eine auf 100 Stück limitierte Special Edition. Eine billige Fälschung ist das, lacht Wilhaus. Der Abstand zwischen Gehäuse und Armband sei viel zu groß. Einige lachen mit. Sie haben noch nicht mitgekriegt, dass die Stimmung gekippt ist. Der ganze Wannsee ist auf einmal eine Todeszone und einige fächern sich schon Sauerstoff zu. Zähl die Steine, sagt Wilhaus. Du sollst die scheiß Steine zählen, habe ich gesagt. Gleich werden Gläser zerspringen, einfach so, aus dem Nichts. Wie früher in Clubs, als der Schweiß von der Decke tropfte und Scherben durch den Raum flogen. Alle starren den Typ an. Er hat keine Wahl. Er muss die scheiß Steine zählen. 42, ruft er. Er atmet auf. Man sieht ihm die Erleichterung an. 42 ist eine gute Zahl. Willst du mich verarschen? Fährt Wilhaus ihn an. Denkst du, du bist Houdini?
Nina Reitmeier las die 6. Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Diese Folge können Sie bei uns im Internet hören und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin wollen heute über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs sprechen. Zuvor hatten Bundeskanzler Merz und die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Italien mit Trump telefoniert. Aus Berlin Eva Ellermann.
Bundeskanzler Merz und die europäischen Partner hatten sich dringend noch mit Trump absprechen wollen, bevor der heute Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Von britischer Seite heißt es, man habe darüber gesprochen, dass ein bedingungsloser Waffenstillstand für die Ukraine notwendig sei. Außerdem waren den Angaben zufolge weitere Sanktionen gegen Russland ein Thema, falls Putin sich nicht auf einen Waffenstillstand und Friedensgespräche einlässt.
In Genf kommen heute die mehr als 190 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO zu ihrer Jahrestagung zusammen. Zu den Hauptthemen gehören die Verabschiedung eines neuen internationalen